Herzlich willkommen an euch Lieben zum ersten Special heute Nachmittag hier das Seminar Mann oder Macho, Macho oder Softie oder einfach Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir sind froh, dass der Pavel hier ist und uns heute erzählen wird, wie man als Mann nach dem Herzen Gottes im Alltag unterwegs ist. Deswegen Gratulation an euch, dass ihr hier seid, vor allem an die Männer. Wir singen zuerst noch das Lied Our God und davor möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du hier bist und wir danken dir so sehr für dein Wort, in dem drin steht, wie man nach deinem Herzen lebt, vor allem wie man als Mann in unserer Gesellschaft nach deinem Herzen lebt. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest jetzt heute Mittag, dass du ein Pavel segnest und dass dein Heiliger Geist einfach hier ist und unsere Herzen bewegt. Darum bitten wir dich und preisen dich dafür. Amen.
Mädels, schön, dass ihr da seid. Jungs, ihr auch. Genau, in der Ankündigung hieß es, achso, mir wurde gesagt, ich soll langsamer sprechen, weil die Übersetzung nicht hinterherkommt. Ich werde es in 10 Minuten bestimmt schon wieder vergessen, dass ich langsamer sprechen sollte. Tut mir leid, liebe Übersetzung. Zwischen Softie und Macho, also ich denke, dass das, was wir jetzt in den nächsten 50 Minuten erleben, vielleicht zu 80% für die Männer ist. Nein, zu 80% für Männer und Frauen ist und 20% vielleicht Männer. Von dem her, liebe Mädels, ihr werdet nicht nur so ein bisschen verstehen, wie die Männer ticken, sondern auch vielleicht hoffentlich was mitnehmen. Zwischen Softie und Macho, unterwegs für Jesus, mit Jesus, in seiner Majestät. Ich habe mir gedacht, so am Anfang ist es wichtig, dass man weiß, wer man ist und wie arg Jesus dich liebt. Und das Gute ist, dass Jesus es uns nicht irgendwie verheimlicht hat oder so, sondern er sagt es ganz klar, dass er dich und mich über alles liebt. Jesus liebt dich über sein eigenes Leben sogar. Als wir geheiratet haben, ist schon ein paar Jahre her, habe ich ja gesagt, hat mich der Moderator bei der Hochzeit gefragt, Pavel, liebst du deine Frau? Was glaubt ihr, was ich gesagt habe? Ja, ihr seid ja langweilig. Ja, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, liebst du sie ganz arg? Ja. Was würdest du für sie geben? Alles. Und dann hat er mich gefragt und da habe ich echt kurz nachgedacht. Nicht, weil ich meine Frau nicht liebe oder so, sondern dass es einfach krass war. Würdest du dein Leben für sie geben? Habe ich kurz geschluckt. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, man sagt ja schnell ja, nein, bla bla. Aber da habe ich gedacht, alter Falter. Leben. Wenn ich mein Leben gebe, was habe ich dann sonst noch? Nichts mehr. Dann ist vorbei. Dann ist es egal, dass ich, was weiß ich, eine tolle Uhr habe, eine tolle Wohnung habe, ein tolles Auto habe, habe ich alles nicht, aber wenn du dein Leben gegeben hast, auch ich habe schon einen Kia C'D. Wenn ich mein Leben gegeben habe, was habe ich dann sonst noch? Dann ist vorbei, habe ich nichts mehr. Was ist das Kostbarste, was du hast? Dein Leben. Wenn es weg ist, dann hast du nichts mehr, was du geben könntest. Oder? Und was steht in Johannes 3,16? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ich glaube, das ist nochmal eine Nummer krasser. Sein Leben, okay, ja, ich mache das schon, Mann und so, ja, mein Leben, Alter und so. Aber wenn man jetzt heißen würde, hey Pavel, würdest du das Leben von deinem Sohn geben? Dann seht ihr nachher, der Sascha ist da, der Große. Wir machen kurzen, haben einen kurzen Hip-Hop-Track mitgebracht. Yeah, yeah. Wenn du dein Leben gegeben hast, vorbei. Und Jesus hat das gemacht. Er hat sein Leben gegeben, weil er dich liebt. Und das ist die Grundlage. Und das ist das, was ich sage, Softie sein. Softie sein heißt, lass dich lieben. Weißt du, Jesus liebt dich, aber ob du es zulässt oder nicht, das hast du in den Händen. Wie krass ist das denn? Wie viel Macht hast du darüber zu entscheiden, ob du dich von Jesus lieben lässt oder nicht? Was für eine Autorität hat er dir gegeben? Pavel, darf ich dich lieben? Nö. Fertig. Wie soll er das machen? Er versucht schon. Und das ist das Ideale, wenn ihr so ein bisschen mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch den Tag geht, dann werdet ihr so viele kleine Situationen erkennen, wo Jesus die ganze Zeit um dein Herz wirbt. Wie so ein Liebhaber, der ist so verliebt, dass er versucht, oh, was braucht der Pavel? Okay, hier eine schöne Möglichkeit, oh, da ist Schutz. Versucht die ganze Zeit mein Herz zu gewinnen. Und ich bin manchmal blind und stur und check das gar nicht und lass es nicht zu, dass er mich liebt. Gottes Liebe kannst du nicht verdienen. Keine Chance. Seine Liebe gibt er dir einfach so umsonst. Aber du kannst dich dagegen sperren. Er liebt dich über alles. Du bist geliebt. Und ich habe mir gedacht, hey, und das Zweite ist, es heißt in 1. Johannes 4,19, lasst uns lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Das ist die Grundlage. Wenn du weißt, ich bin geliebt, ich bin Gottes Sohn, Gottes Tochter, weil Jesus mich freigekauft hat, weil er mir das geschenkt hat, was ich umsonst von ihm bekomme, ewiges Leben, ich lasse es zu, ich sperre mich nicht dagegen. Dann hast du ein Fundament gelegt. Dann hast du den Anfang geschaffen oder hast den Anfang von Gott schaffen lassen. Und jetzt geht's los. Den Nächsten lieben. Zuerst, ich bin geliebt. Wenn das mir klar ist, dann werde ich den Nächsten lieben können. Selbstsüchtig? Nee, anders geht's nicht. Selbstgeliebt heißt nicht, dass ich da stehe und die ganze Zeit Fotos für mich mache, oh, ich bin so ein geiler Typ und so. Huh? Sondern selbstgeliebt heißt, sich selbst annehmen. Und das merken wir auch bei Jesus, dass er genau das gelebt hat. Er hat sich selbst angenommen gefühlt und wusste, ich bin bei Papa da, ich bin daheim, er liebt mich, er gibt mir alles und so weiter. Und dann kam der Rest. Und dann kam das Macho-Sein. Macho ist nicht so dieses, ich bin der Coole, sondern Macho ist für mich so dieses, ach, jetzt kann ich als Mann unterwegs sein, Dinge tun, bewegen, boah, los geht's. Das ist für mich so ein bisschen Macho-Sein, selbstbewusst. Warum? Weil Jesus mich liebt. Ich liebe euch. Und ich liebe mich auch. Ja, Gott hat es mir befohlen, was soll ich machen? Freunde, das ist ein Befehl. Schade. Wieso schade? Hast du gerade schade gesagt? Was? Der Mann ist ironisch. Gebt ihm mal einen Applaus. Hast du gestern schon gekriegt, gell? Der versucht mich die ganze Zeit. Ja, alles gut. Du bist cool. Alles gut? Nicht beleidigt sein. Ich bin nicht. Alles gut. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Und das lerne ich beim Paulus. Paulus weiß, dass er von Gott geliebt ist. Wir haben ja gestern gehört, wenn nicht, dann könnt ihr es nochmal auf der Homepage anhören. Dass Paulus von Jesus angenommen wurde, gefüllt wurde und als er dann mit Jesus unterwegs war, dann war ihm völlig egal, dass er jetzt auf einmal ein Leben um 180 Grad drehen muss. Weil davor war es gegen Gott und jetzt ist es mit Gott. Und Paulus, ein super Typ, habe ich auch gestern gesagt, sobald er mit Jesus klar war, wumm, ging sein Auftrag los. Er hat angefangen zu predigen, genau das, was er davor verfolgt hat. Nämlich, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Davor hat er die Leute alle ins Gefängnis gesteckt, die das geglaubt und erzählt haben. Und dann hat er genau dasselbe gepredigt. Und interessant beim Paulus auch, hör mal zu, das ist auch für mich wichtig gewesen und ich glaube, für dich ist es auch wichtig, dass Paulus wusste, mein Auftrag ist, Menschen für Jesus zu gewinnen, seinen Namen zu verkünden. Mein Auftrag ist, Jesus ist der Sohn Gottes. Und was hat Paulus gemacht dann? Hat sich hingesetzt und gewartet, bis Gott sagt, Paulus, jetzt gehst du nach Antiochia. Paulus, jetzt gehst du nach Antiochia. Okay. In Antiochia gewesen, ja, fertig, dann sitzt er weiter und wartet, bis Gott ihm wieder, Paulus, jetzt gehst du nach Ephesus. Nein, hat er nicht gemacht. Paulus hat gewusst, mein Auftrag ist, Gottes Wort zu verkünden. Und was hat er dann gemacht? Gas gegeben. Dann ist er von Stadt zu Stadt, zu Stadt, zu Stadt, zu Stadt und nicht nur irgendwie so, keine Ahnung, die kleinsten Käfer gesucht, damit niemand erfährt, dass er, der Paulus, jetzt auf einmal mit Jesus unterwegs ist. Er hat große Städte gesucht, die auf einer, auf Handelsstraßen liegen und so weiter, die gut vernetzt sind. Warum? Wenn die Leute dort das Evangelium hören, die ganzen Händler, die ganzen Reisen und alles, dann schwärmen die aus und nehmen das mit. Das heißt, er hat nicht gewartet, ja, soll ich jetzt nach Eitlingen gehen oder in Urlaub gehen? Der hat gesagt, egal, ich gehe in Urlaub, verkünde halt dort Jesus. Gehe ich nach Eitlingen, mache ich es dort auch so, fertig. Sein Auftrag war klar und ich möchte dir sagen, hey, warte nicht, ist das jetzt die richtige Situation, ist das nicht die richtige Situation, darf ich nicht? Mach einfach. Und dann passierte bei Paulus Folgendes, als er unterwegs war, als er die ganzen Städte bereist hat, Gemeinden gegründet hat, mit Leuten dort war und so weiter und so fort, und die nächste Stadt anreisen wollte, passierte, dass der Heilige Geist ihm das verwehrte. Das liegt mir, diese Methode. Ich bin mir sicher, es gibt auch andere Leute. Ich kenne Leute, die sagen, ich bete und dann sagt mir Gott, nimm 5 Bibel. Dann nimmt er 5 Bibel. Und dann sagt Gott, geh auf die Einkaufsstraße, dann geht er auf die Einkaufsstraße. Und dann wartet er, also er geht erstmal zum Pfarrer und sagt, ich brauche 5 Bibel. Dann steht der Pfarrer an der Tür und sagt, wieso? Dann sagt er, ich gehe auf die Straße und werde dort 5 Bibel verteilen. Dann sagt der Pfarrer, nimm doch 30. Wenn er zu mir kommen würde, würde ich sagen, nimm 40. Und jeder, der kommt, der kriegt eine Bibel. Das wäre meine Art, ja, so wie Paulus. Und irgendwann mal, Paulus, stopp, da geht's nicht hin, da gibt es Probleme. Okay, alles klar, weiter geht's. In eine andere Stadt halt. So, und dieser Kerl kommt zum Pfarrer und sagt, gib mir 5 Bibeln. Nicht 40, nicht 30, nein, 5. Wie lange wirst du dort stehen, bis ich die verteile? Ja, da kann ich schon mehr mitnehmen. Nein, 5. Warum? Gott hat es mir gesagt. Okay, krass. Hier hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, nein, 5. Okay. Und dann stellt er sich auf die Einkaufsstraße und wartet. Und dann geht er zu einer Person hin, redet, gibt die Bibel, stellt sich wieder hin und wartet wieder stundenlang. Die nächste, 5. und so weiter, bis alle durch sind. Warum? Er sagt, Gott hat mir gesagt, 5 Stück, ich gehe dahin, stelle mich hin. Und dann warte ich, bis er sagt, der ist das, die ist das, die ist das. Die sind vorbereitet, die wollen die Bibel haben, der Rest schmeißt in den Mülleimer. Krass. Ich bin nicht so sorry. Ich gehe, 20 werden weggeschmissen, aber 5 werden mitgenommen. Mir egal. Ich bin da ein bisschen komisch. Musst du selber wissen, was deine Methode ist? Mir gefällt sie. Ja. Und dieses Unterwegssein für Gott mit Jesus, so einfach den Leuten Gutes tun. Ja? Manchmal heißt es, ja, ich habe früher schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich den Leuten nicht von Jesus erzählt habe. Dann bin ich da im Zug oder so und dann sitzt irgendwie eine Person und ich merke, oh, der könntest du doch was sagen. Und dann sitze ich da, oh, ich habe Schissen. Oh, vielleicht muss ich erst mal aufs Klo. Gehst aufs Klo, ich sehe es weg. Oh, schade, ich wollte ja. Das Schlimme ist, wenn du dann vom Klo kommst und sie sitzt immer noch da. Ai, was machst du jetzt? Und dann habe ich schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe die Person nicht gerettet. Was ist, wenn sie jetzt in die Hölle geht? Und das hat mich, ich habe mich selbst unter Druck gesetzt. Das ist, also ich sage nicht, das eine und das andere ist richtig falsch, sondern es gibt Leute, die sind verschieden, die ticken verschieden, okay? Und für mich war das so, ich habe mich unter Druck gesetzt und dann war es erzwungen, wie Paulus, der irgendwelche Gesetze durchdrücken wollte. Und dann habe ich gemerkt, Pavel, du brauchst einfach Entspannung. Du bist nicht der Retter der Nation und wenn du nicht hingehst, dann gehen sie alle in die Hölle oder so. Sondern Jesus möchte mit dir. Und wenn du mal nicht schaffst, er hat noch zwei andere Leute auf der Welt, die das hinkriegen. Ich möchte dir... Ja, oder drei. Ich möchte dir damit sagen, hey, einerseits gibt es Leute, die haben Ausreden. Oh, aufs Klo gehen, der ist vergessen. Oh, jetzt keine Zeit. Oh, ich kann ja nur bauen und so. Da winkt jemand. Bist du so? Nee, ach, sie sucht noch jemand. Stell noch mal auf, wink mal schnell. Guck mal da, sie winkt, da kannst du jetzt rüber. Du kannst da rüber. Sich, alles klar? Haben wir gerettet, alles klar, schön. Will noch jemand Applaus? Streck mal kurz. Applaus bitte. Das haben wir ohne Ende hier. Können wir verschenken, bis der Arzt kommt. Später auch noch, nachdem er gekommen ist. Wer bist du? Wenn du einer bist, der sagt, ich setze mich unter Druck und das hemmt mich, da bin ich verklemmt, da bin ich kaputt, weil ich die ganze Zeit schlechtes Gewissen habe, dass ich von Jesus nicht erzählt habe, dann lass dir Gnade schenken. Gott ist mächtig, er ist die Majestät, er hat alles im Griff, er kriegt das hin. Bist du aber einer, der das, was ich gerade gesagt habe, als Ausrede, oh, Pavel hat gesagt, ich darf, also kann ich mich hinsetzen, ich muss nicht, dann solltest du einen Arschtritt bekommen. Dann gehst du zu uns ins Zelt und machst bei den Kick-Ass-Days dabei mit. Also, was bist du für ein Typ? Und Jesus geht mit dir so, wie du bist. Paulus war so einer, bam, 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 nächste Stadt. Und dann, okay, da geht es nicht weiter, stopp, da gibt es Stress, Probleme. Alles klar, dann gehen wir halt woanders hin. Und dann gibt es andere Leute, die warten und Gott sagt, geh hin. Philippus, ein Diakon, keiner der Apostel, sondern einer, der nachgewählt wurde, als Jesus schon im Himmel war. Was war seine Aufgabe? Die Witwen zu versorgen, damit sie nicht verhungern, damit die Apostel predigen können, die Jünger Jesu. Was macht der Philippus? Der predigt wie ein Geistesgestörter. Und Leute kommen zum Glauben, tausende Weise, ist in Samarien, da geht es voll ab. Und dann passiert was. Kommt der Engel und sagt, Philippus, steh auf und geh auf eine einsame Straße. Richtung Gaza. Und dann ist er 3 oder 4 Tage unterwegs. Und dann kommt er dahin und da fährt eine Kutsche. Und dann sagt der Heilige Geist zu ihm, geh zu der Kutsche. Das ist der Typ, der mit 5 Bibeln auf die Straße geht, okay? Und dann sagt er, und jetzt sprich mit ihm. Und dann kommt Philippus hin, bam, bam, Evangelium, Taufen, alles klar, der Typ ist für Jesus unterwegs. Äthiopische Kirche entsteht. Bombe, oder? Was bist du für ein Typ? Unterwegs sein für Jesus, geht so und so. Aber nicht sitzen bleiben, nicht warten, Gas geben, auf deine Art und Weise. Frag ihn, er sagt dir, was dran ist. Jesus weiß, wohin, was, wie, wozu. Oder geh einfach mal, versuch so wie ich. Michael, das ist ja mein Bruder, der da im Zelt sitzt, könnt ihr mal zu ihm hingehen. Also wenn ihr rausgeht, Jesus für Deutschland, Zelt, das blaue, schöne. Und der redet mit euch, der erzählt euch alles. Und er sagt zu mir, Pavel, du bist so ein Typ, wenn da eine Tür ist, und du hast die Lust, neben der Tür durchzugehen, dann wirst du die ganze Zeit gegen die Wand, bum, 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 und dann, oh, da ist ja eine Tür, und dann gehst du durch. Ja? Und er ist so ein Typ, der stellt sich hin und schaut sich's an. Da ist eine Mauer, hier ist eine Tür. Wenn ich Pavel wäre, würde ich jetzt gegen die Mauer rennen, bin ich aber nicht. Also gehe ich durch die Tür und dann geht er durch. Was bist du? Bist du Michael oder bist du Pavel? Suchst dir aus. Mir macht Spaß gegen die Wand, bis sie bricht oder bis ich merke, da ist eine Tür. Jesus gibt dir den Auftrag und er ist mit dir. Er schafft es, dass du durch die Tür durchgehst und Menschen rettest. Und das passiert erst, wenn du dich aufmachst und es tust, nicht? Wenn du daheim sitzt und dann sagt er, also Pavel, du wirst jetzt dahin gehen, dann wird dir jemand mit dem roten Pulli begegnen, der wird Johannes heißen, dann sagst du ihm das und das und dann sagt er das und das und dann sagt er, ich möchte mit Jesus leben und dann betest du das und dann ist vorbei, okay?
Okay.
Nein, Pavel, geh hin. Warum? So halt. Gehst hin. Oh, da ist ein Johannes, hi, wie geht's? Bla, bla, bum, bum. Und dann passiert es, wenn ich mit ihm rede, dass Jesus das Seine macht, weil ich zur Verfügung stehe. Jesus liebt dich, er hat dich beauftragt, er hat dir was Großes mitgegeben, er möchte mit dir unterwegs sein, auf deine Art und Weise, so wie du bist. Aber sitze nicht, probier es aus, geh los, mach, tu. Oder bete, bis Gott dir sagt, wohin und was. Je nachdem, was für ein Typ du bist. Aber sitz nicht und warte, bis was vom Himmel fällt. Er liebt dich. Und wenn du in dieser Liebe eingepflanzt bist, wenn du weißt, Jesus hat mich zuerst geliebt und jetzt kann ich los andere lieben, mit Wort und Tat, dann wirst du Wunder erleben. Aber das passiert, wenn du eingepflanzt bist in seiner Liebe, wenn dir klar ist, ich bin geliebt. Er hat mich auserwählt. Ich habe nichts dazu beigetragen. Er hat mich einfach auserwählt. Nicht, weil ich so eine schöne Frisur habe oder so. Er hat mich einfach auserwählt. Wobei ich meine Frisur echt klasse finde, muss ich wirklich sagen. Er liebt dich und seine Zuneigung, das ist das Stichwort für meinen Sohn, um mal hochzukommen. Da gibt es Schlammkätzchen draus, voll geil, oder? Wir wollen ein Lied mit euch singen oder euch vortragen oder wie auch immer, habe ich geschrieben. Und da geht es um diese Zuneigung, dass Jesus da ist, egal was passiert, er hilft, er macht, er tut, er liebt dich. Ein Applaus von Sascha.
Ja.
Hört es euch mal an, ihr könnt gerne dazu aufstehen, ein bisschen mitwippen oder so. Handys hoch oder so, Licht. Das ist eher so ein getragenes Lied. Oder, ja, genau. Da hinten irgendwelche Zuckerwatte geht auch, ja. Okay. Von deiner Zuneigung überwältigt, kann ich es nicht fassen, dass ich dir so wichtig bin, nie werde ich von dir verlassen. Hast du mir mal ganz fest und feierlich versprochen, und was du versprichst, hast du noch nie gebrochen. Durch Zeiten und Epochen wurde das Leben von dir behütet, hab ich was verbrochen, konnte ich zu dir kommen und wüten. Mein Text ist nicht vollkommen, aber es sind keine Mythen, ist alles ganz ehrlich, was ich ausschütte. Hier vernommen hast du jedes Wort meiner Klagen, du hast das Leid mit mir geteilt, mit dir will ich es wagen. Du kennst mich und all meine Alltagsplagen, rutsch ich ab, hast du mich sofort am Kragen. Muss ich leiden, steckst du den Schmerz in deinem Herzen, feier ich mein Leben. Bist du das Licht auf meinen Kerzen, ist das ein Traum? Ich will nie wieder aufwachen, nimm mir alles, aber nicht die Nähe und das Lachen.
Deine Zuneigung überwältigt mich,
sie überwältigt mich.
Bist du lieb und verlässt mich nie,
verlässt mich nie.
Deine Zuneigung überwältigt mich,
sie überwältigt mich. Nach außen ganz stark, doch innerlich zerbrechlich bin ich. Dafür hasse ich mich, ich muss da aber durch, ehrlich. Oft hab ich andere begehrt, das war ein Schock für dich. Aber nicht einmal dann warst du zu mir hässlich. So viele falsche Versprechen hab ich dir gegeben. So oft hinterrücks gefaked und du vergeben. Und wieder neu gestartet in unser gemeinsames Leben. Immer wieder bist du am zerrissene Fotos sehen. Hier, diese Worte kommen tief aus meiner dunklen Seele. Deine Zuneigung schiebt ein Kloß in meine Kehle. Bin ich leer auf Verbrauch, bist du meine Kapelle. Beim innerlichen Ab bist du sofort zu Stelle. Warum all diese Aufmerksamkeit von dir zu mir? Was ich empfinde, bring ich nicht auf das weiße Papier. Ich werde mein Bestes tun, ich stehe für dich, verliere. Deine Zuneigung, mein Überlebenselixier.
Deine Zuneigung überwältigt mich.
Sie überwältigt mich.
Sie ist zu mir und verlässt mich nie.
Verlässt mich nie. Überwältigt mich.
Du bist da.
Du stehst zu mir und verlässt mich nie.
Du bist da.
egal was passiert. Überwältigt mich.
Stehst zu mir und verlässt mich nicht. Du bist da.
Dankeschön.
Ja. Ich habe ja gestern gesagt, ich kann rappen, oder? Yeah. Du bist geliebt, du bist in Jesus eingepflanzt und dann kommt das Macho-Gehabe. Dann kannst du loslegen, dann kannst du Gas geben für Jesus, für seine Liebe, Menschen retten. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Jesus es durch dich macht. Zuerst soft, geliebt, eingepflanzt in seiner Liebe und dann kernig loslegen. Und dann passieren manchmal Dinge, die nicht schön sind, weil ich oft auf die Fresse falle. Wer kennt das? Okay, ich frage nochmal und ihr antwortet ehrlich. Wer ist schon mal auf die Fresse gefallen, sündenmäßig, ungehorsam zu Jesus und so weiter und so fort? Sind wir ein bisschen ehrlicher, aber ein paar, die lügen immer noch. Ja, ja, ja. Wenn du noch nie auf die Fresse gefallen, jetzt, weil du gelogen hast. Und das passiert uns. Wer keine Fehler macht, andersrum. Wer nichts macht, macht keine Fehler, oder? Schließ dich in einem Kämmerlein ein, mach alles dicht, sprich nicht mit den Leuten und dann wirst du keine Fehler machen, oder? Sogar da schaffst du es, Fehler zu machen. Deswegen, wenn du schon im Kämmerlein deine Fehler machst, dann hau raus, geh raus und mach viele Fehler. Egal, dafür werden Menschen gerettet. Und oft passiert es, und das merke ich beim Petrus, das ist auch nochmal so ein Typ, das ist ein Hammerkerle, der hat es total drauf, immer wieder auf die Fresse zu fallen. Und ich lerne bei ihm vieles. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die kennt ihr auch gut. Wer nicht, dann lernt ihr sie jetzt kennen, ist auch kein Problem. Ich suche nur und versuche die Zeit zu überbrücken, merkt ihr wahrscheinlich, gell? Lustig? Ich hab's! Meine Bibel, die werde ich irgendwann reparieren. Nehme ich mir schon seit einem Jahr vor. Ich habe schon sogar mit einem Buchmacher telefoniert, das geht, aber ich komme seit einem halben Jahr nicht hin. Obwohl es nur ein paar Minuten weiter weg ist. Petrus fällt immer wieder auf die Fresse. Jesus wird ergriffen und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Also Jesus wird weggebracht, kurz vor der Kreuzigung. Petrus aber folgte von Ferne, dass niemand sieht. Da zündeten sie, also die Leute, die da im Hof waren, ein Feuer an, mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch bei ihm, bei Jesus. Petrus aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Zweimal. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Eine andere Übersetzung sagt, er schwor sogar, dass er ihn nicht kennt und verleugnete ihn komplett. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an, und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm davor gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Cooler Typ, ja? macht Fehler ohne Ende, man kann einiges bei Petrus lernen. Das Erste, was ich bei Petrus lerne, ist, er war am fremden Feuer allein. Wenn du zum Feind ans Feuer gehst und dich von ihm beschenken lässt, dich wärmst an seinem Feuer, ganz alleine, brauchst du dich nicht wundern, dass du auf die Fresse fällst. Dann sagst du, ja gut, aber wir haben ja einen Auftrag, den Menschen von Jesus zu erzählen, natürlich. Wenn es aber nicht dein Auftrag ist, in die Disco, in Pornoschuppen, in Stripclub zu gehen, dann geh da nicht hin. Ja, es gibt Leute, die machen das. Ja, die haben eine besondere Berufung, die gehen dahin und die haben noch jemanden dabei, zu zweit. Und ihr Auftrag ist ganz klar, die gehen nicht dahin, um sich zu wärmen und oh, was gibt es da Schönes? Sondern die gehen, um Leute für Jesus zu gewinnen. Und das sind Einzelne. Die müssen da wirklich gerüstet sein. Warum? Weil ich als Mann, ich weiß nicht, ob du besser bist, aber ich als Mann bin einer, der immer wieder tut, was man nicht tun soll und schaut, wohin man nicht schauen soll. Sexualität ist eine Geschichte, die einen Menschen treibt. Das ist eine Kraft, das macht mich zum Mann. Das mit dem Testosteron, den ich da habe, da bin ich Maschine, wenn es sein muss. Mache aber auch Dinge, die mich zum Falschen treiben. Pornografie, Selbstbefriedigung, solche Geschichten. Petrus, das lerne ich bei Petrus in diesem Bereich. Für die Mädels sind das vielleicht andere Bereiche, aber auch das ist oft bei euch vielleicht der Fall, dass Sexualität eine große Rolle spielt und so, dass man dort sich, ja, dass man sündigt. Und Sexualität, die gehört in die Ehe für mich, ganz klar, so lese ich das in der Bibel. Und wenn man es davor macht, dann beraubt man sich. Und es lohnt sich zu warten, bis die richtige Frau an deiner Seite ist und mit der du verheiratet vor Gott und vor Menschen bist und dann die Sexualität entdeckst. Der Wahnsinn. Oft passiert es aber, dass wir auf die Fresse fallen. Dann habe ich gedacht, wie geht denn das? Was kann man dagegen tun oder wie kann man sich schützen? Und ich habe gedacht, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wir als Männer schauen ja oft an Stellen bei Frauen, wo man nicht unbedingt starren sollte. Wer kennt das? Oh, gibt es zwei, sauber, der Rest lügt. 80-90% der Männer haben Probleme mit Selbstbefriedigung und Pornografie. Oder tun es, oder haben es getan, oder kämpfen dagegen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das im Vorfeld vielleicht schon sogar so hindrehen, dass es nicht passiert? Und ich habe gedacht, die eine Geschichte ist gucken, gell? Das passiert. Da läuft eine schöne Frau vorbei, so ein bisschen unter die Gürtellinie. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Wenn der Blick dahin gewandert ist, zwei Möglichkeiten. Die erste ist, genau hinstarren. Und wenn du genau hinstarrst, wirst du sehen, dass dieses Bild dich den ganzen Tag so lange beschäftigen wird, bis du entweder zu Selbstbefriedigung, Pornografie, sonst noch was kommst. Die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit. Wenn du schon hingeschaut hast, Blick abzuwenden, vor Gott zu bringen, und versuchen, nicht weiter daran festzuhalten und dagegen zu arbeiten. Ist das ein Kampf? Ja. Lohnt es sich, diesen Kampf zu kämpfen? Oh ja. Das Gewissen, das dich dann belastet und solche Sachen. Du kannst natürlich die erste Möglichkeit nutzen und den ganzen Tag dann weiterspinnen, ja? Nachdem man geguckt hat, oh, und dann malt man sich aus und dann macht man Mittagspause, legt man sich hin und dann dreht man einen Film im Kopf, was man alles mit dieser Frau vielleicht gemacht hätte oder wie sie nackt aussieht oder. Kennt ihr alle, Jungs? Erzählt mir nichts. Oder zu sagen, mache ich nicht. Jesus, ich möchte vor dir rein sein. Ich möchte nicht, dass diese Gedanken mich gefangen nehmen. Ich möchte nicht, dass es zu Dingen kommt, die ich dann bereue und nicht tun will. die Gedanken weiterspinnen oder die Gedanken wegschicken. Kannst du dich entscheiden. Petrus, der bleibt am Feuer. Er bleibt an diesem fremden Feuer, der guckt hin, der starrt genau hin, der lässt es geschehen. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Ja, wie oft denn noch? Und dann fällt er. Und dann verrät er Jesus. Und dann ist er drin. Dann hat er schlechtes Gewissen, dann weint er. Nichts war es wieder mal. Obwohl er gewarnt wurde. Obwohl Jesus ihm das sogar gesagt hat. Voller Liebe, obwohl Jesus ihn anschaut und es ihm leid tut und weh tut, dass Petrus es wieder verbockt hat. Und dann macht Petrus wieder was Cooles. Er verlässt den Hof. Er haut sofort ab. Er begibt sich aus dieser Situation, die ihn verführt hat, die ihn zum Fall gebracht hat, verschwindet er. Er will da nicht mehr sein, nicht mehr am fremden Feuer, nicht mehr beim Feind wärmen, ihm schuldig werden und dann, naja, okay, ich bin jetzt an deinem Feuer, dann... Er ist weg, er rennt weg und hat damit nichts mehr zu tun. Versagt, aber ich bleibe nicht drin und jetzt suhle ich mich erst richtig in der Sünde, jetzt bin ich sowieso schon gefallen. Ja, die Möglichkeit gibt es auch, wenn du mal gesündigt hast, wenn du gefallen bist, nicht weiterzumachen, ja, jetzt ist eh schon vorbei, bin schon gefallen, ja, weiter geht's. Wenn du gefallen bist, raus da und neu anfangen. Petrus macht es. Erstes, er flieht aus der Situation, die ihn verführt hat. Zweitens, Petrus bleibt in der Gemeinschaft der Jünger. Der geht zu den Jüngern hin, der haut nicht ab, es hat nichts mehr mit seiner Gemeinde, mit seinen Leuten zu tun, der bleibt in der Gemeinschaft. Auch wenn er jetzt fischen geht und sagt, ja, was soll ich machen, gehe ich mein altes Leben. Aber er bleibt mit den Jungs, mit den Christen, mit den Nachfolgern Jesus. Er bleibt bei ihnen, er ist in der Gemeinschaft, er verkriecht sich nicht und fällt noch tiefer. Er bleibt bei den Jungs. Wenn du gefallen bist, bleib in der Gemeinschaft. Bei Christen, da ist Jesus. Wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Petrus bleibt in der Gemeinschaft. Petrus bleibt im Dienst. Hä? Der geht doch fischen. Aber Petrus ist ein Leiter. Petrus hat die Leitungsaufgabe bei den Jungs immer wieder. Petrus ist sofort da, wenn was ist. Jesus sagt zu Petrus, du wirst die Gemeinde leiten. Du bist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Dir habe ich die Schlüssel der Hölle gegeben und so weiter. Petrus bleibt in seiner Leitungsgabe, er leitet die Jungs an. Auch wenn es zum Fischen geht, aber er bleibt, er setzt seine Gaben, seinen Dienst ein. Jungs, wir gehen fischen, alle sind dabei. Gemeinschaft und auch noch die Gabe eingesetzt. Ich habe immer wieder, wenn ich versagt habe, in allen möglichen Bereichen und ich dann gesagt habe, Jesus, mit dir, du kannst mit mir nichts mehr anfangen. Was bin ich für ein Kübel? Mit mir ist wirklich nichts mehr anzufangen. Was soll das? Schon wieder habe ich versagt. Schon wieder habe ich dir wehgetan. Schon wieder habe ich das. Schon wieder habe ich jenes. Ich kann nicht, ich brauche nicht. Als ich auf der Bibelschule damals war, im Theologischen Seminar in Adelshofen, da habe ich, nach einer Zeit, habe ich gesagt, ich bin es nicht wert, Herr. Ich kann nicht für dich unterwegs sein. Ich bin kein guter Diener, raus. Und dann bin ich zum Arbeitsamt und habe mir ein paar Stellenanzeigen rausgelassen. Ich habe Zerspannungsmechaniker davor gelernt. Ich habe gedacht, ich gehe arbeiten. Was soll ich im Reich Gottes? Was soll ich den Leuten erzählen? Guck mich an. Immer wieder bin ich da in der Pfütze und immer wieder das Gleiche. Und eines Tages, das gab so oft in meinem Leben, eines Tages saß ich in einem Gottesdienst irgendwo in Heidelberg und dann ging es darum, dass Gott in der ganzen Welt schaf, Mission wurde vorgestellt, Früchte und oh und so weiter. Und ich saß da drin und sagte, Jesus, ich bin ein Versager. Ich falle immer wieder auf die Fresse. Ich kriege das nicht hin. Ich habe Angst, dass ich nicht mal als Christ bis zum Lebensende schaffe, sondern irgendwann mal wieder, was weiß ich, von dir weglaufe. Es ist mir egal. In dem Moment wurde mir klar, Pavel, das hat dich nicht zu interessieren. Das ist nicht dein Problem, das ist dir egal. Es geht um die Leute. Und dann habe ich gesagt, Jesus, auch wenn ich auf die Fresse falle, auch wenn ich ein Versager bin, auch wenn du mich nicht mehr magst, habe ich gedacht, passiert ja nicht. Aber in dem Moment denkst du, Jesus will mich nicht. Ich werde dein Evangelium predigen, wenn ich selber auf die Fresse falle. Ist mir völlig wurscht. Hauptsache, die Leute kriegen von dir was mit. Im Dienst bleiben. Bleib im Dienst. Egal wie schlimm es gerade aussieht und du denkst, so vorbei, ich bin ein Wrack, kannst du mit mir nichts anfangen. Genau dann fängt Jesus an. Und dann macht er Dinge, die du gar nicht davor gemacht hättest. War ein Rhyme, gell? Voll krass. Diene mit deinen Gaben, bleib im Dienst. Das sagt auch dem Timotheus, wir sind gleich fertig. Setz deine Gaben für Jesus ein. Er sagt, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, sagt Paulus zu Timotheus. Bleibe in ihr, diene den Leuten. Wenn du das tust, wirst du dich selbst und die anderen retten. Verheißung, Gottes Wort, Punkt, da gibt es nichts zuzufügen. So ist das. Ich bin doch scheißegal, Gott hat gesagt, ich mach's fertig. Aber ich habe selber, ja, hast du halt Pech gehabt, weiter geht's. Dienst, er bleibt im Dienst. Er macht das, was Gott ihm gegeben hat. Und dann holt ihn Jesus natürlich. Und das ist wieder eine Geschichte. Als sie dann angeln sind, fischen sind mit dem Boot und so, dann sehen sie, da ist am Ufer wieder was. Da ist ein Typ und der hat ein Feuer gemacht. Feuer, Feuer, Petrus am Fremdenfeuer, jetzt hier wieder Feuer, okay, Feuer. Und dann sagt Johannes, das ist doch Jesus. Was macht Petrus? Ja, ja, ich bin es nicht wert. Ich fahre wieder in die Mitte des Sees und werde selber zum Fisch. Nein, Petrus springt aus dem Boot, ist er sofort bei Jesus, sofort. Alle anderen, Boot zurück, bam, bam, ja, okay, alles gut. Und Petrus, nass, egal, los, Jesus da. Ich lerne bei ihm, auch wenn ich auf die Fresse gefallen bin, ich laufe zu Jesus. Ich laufe zu Jesus. Ich laufe zu Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Lauf zu Jesus. Lauf zu Jesus. Und dann sitzt er an dem Feuer, das Jesus gemacht hat. Und Jesus hat Fisch vorbereitet. Und es schmeckt. Und die haben Gemeinschaft. Herrlich. Hat Jesus gleich gesagt, Petrus, was war das mit dem Hahn? Hat er nicht. Er kommt und dient ihm. Er liebt ihn. Er weiß, dass Petrus die ganze Nacht gefischt hat, nichts gefangen hat. Er weiß, dass er kaputt, müde ist. Er weiß, dass Petrus das, was er da im Hof gemacht hat, wo er gefallen ist, wo er Mist gebaut hat, dass er es bereut. Dass Petrus das die ganze Zeit im Kopf und im Herzen rumwühlt und dass er sich als Versager fühlt und ach Mist. Und dann nimmt Jesus Petrus zur Seite und dann gehen sie spazieren. Und dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Und dreimal fragt Jesus, liebst du mich? Ja, Herr. Liebst du mich? Ja, Herr, du weißt es. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Die Frage ist, was macht Jesus da? Als ob Jesus dreimal verleugnet gegen dreimal ich liebe dich austauscht und somit alles wieder in Ordnung macht. Als ob er das wegwischt. Als ob er sagt, Petrus, völlig wurscht. Du bist zu mir gekommen. Wir haben das geklärt. Ich liebe dich. Es geht nach vorne. Egal was passiert. Bleibe im Dienst. Bleibe bei Jesus. Bleibe in der Gemeinschaft. Und renn da aus der Versuchung, wenn die passiert, weg. Manchmal hilft es, wenn du jemanden hast, wenn irgendwie Probleme gibt oder so, dass du ihn anrufst und sagst, mir geht's gerade übelst. Wie gesagt, Michael darf da immer wieder anhören, wenn ich, Michael, und der, ja Bruder, alles gut, und dann sagt er mir, was zu tun ist und so. Gnade und Vergebung ist das. Jesus schenkt es einfach. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte, noch viel mehr, aber das lassen wir jetzt, sonst ist die Zeit weg, da hat der Tobi keine Zeit mehr nach. Bleib in der Gemeinschaft. als Softie und Macho unterwegs ist für mich, ich bin eingepflanzt in Jesus. Er ist da, egal was passiert, ich laufe zu ihm. Er ist derjenige, mit dem ich lebe, bei dem ich bin, der mich rettet. Jesus, 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 Jesus. Und wenn du in dieser Liebe, Jesus hat gedient, weil er wusste, der Vater hat mir alles gegeben, dann konnte er den Jüngern die Füße waschen. Er wusste, dass er Sohn Gottes ist, geliebt ist, eingepflanzt ist in der Liebe und dann konnte er dienen. Dann konnte er sich erniedrigen, dann musste er sich nicht hochpushen, damit alle ihn toll finden, weil er wusste, ich bin Gottes Sohn, ich bin in der Liebe eingepflanzt. Und das wünsche ich dir auch, dass Gott dir das heute, wenn er dir das dir ins Herz einschreibt, dass du das annimmst. Du bist geliebt, sei bei ihm, eingepflanzt, er ist es, bei dem es geht. Und dann, hör auf zu pennen. Steh auf und renn, und wenn es fünfmal neben der Tür ist, irgendwann findest du die Tür. Und wenn du ein anderer Kerl bist wie Michael, dann stell dich dahin, klär das mit Jesus, wo die Tür ist und zieh durch. Aber tu's. Und warte nicht, bleib im Dienst. Jesus hat für dich das Beste vorbereitet. Nur mit dir kann er das machen, was er mit dir machen will. Nur mit dir kann er die Leute ansprechen, die er ansprechen will. Nur mit dir. Pavel, mit dem kann er in diesem Bereich, wo er dich eingesetzt hat, gar nichts anfangen. Nichts. Deswegen bin ich nicht in deinem Bereich. Mit dir mega. Mit mir kann er da anfangen, wo er mit mir was anfangen will. Mit dir dort. Okay? Ich bete. Ich möchte, dass du jetzt Augen schließt. Ich vertraue dir, dass du es machst. Ich möchte, dass du mit Jesus 30 Sekunden Zeit nimmst für Jesus und einfach mal guckst, was sagt er dir, was ist heute dran, was nimmst du heute mit. Hör einfach darauf, was er dir durch den Heiligen Geist in dein Herz sagen möchte. Und dann möchte ich beten. Herr Jesus, und von ganzem Herzen danke ich dir, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Mächtige bist und dass du die Macht hast über alles, über jeden, über die Sünde, über Schuld, über Teufel, über Tod, über mein Versagen, Jesus, über meine Fehler, über die Momente, wo ich am fremden Feuer beim Feind versuche, mich aufzuwärmen und dann mich wundere, warum ich wieder auf die Fresse gefallen bin, Herr. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt zeigst, dass du die Liebe bist und dass die Sünde niemals größer sein kann als deine Vergebung, Herr. Dass die Herzen bereit sind, auch zu dir zu kommen, wie Petrus, zu Jesus, zu Jesus, zu Jesus. Und dir das abzugeben, sich frei zu machen, nicht mehr unter den Gewissensbissen weiterzumachen. Und schenke, dass wir im Dienst bleiben, Herr Jesus. Gib uns diese Motivation, schenke uns, dass wir wirklich über den Schatten springen, die Dinge tun. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in unser Herzen sprichst. Danke, dass du barmherzig und voller Geduld bist. Danke, dass wir als Softies bei dir angenommen und geliebt sind. Und danke, dass wir als Machos die Welt verändern können und sie für dich gewinnen können. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.